Am 6. April öffnete sich wieder eine Welt voller Sommerfreuden und Ausflugsspaß. Mit der Kärnten-Card hast du die Möglichkeit, 126 Ausflugsziele gratis zu besuchen. Egal, ob du ins Mittelalter auf der Burg Hoch-Osterwitz eintauchen möchtest, den Fahrtwind auf Kärntens schönsten Panoramastraßen spüren willst, mit den Bergbahnen die tollsten Wanderwege erkunden willst oder lustige Stunden in einer Trampolinhalle verbringen möchtest. Bei der Kärnten-Card ist für jeden was dabei. Am besten gleich im Onlineshop die Karte aufladen und unvergessliche Ausflüge erleben. Dein Sommer in Kärnten wartet auf dich.
Ich habe mir den Abend noch mit den letzten beiden Folgen Maurer und Schick versüßt und dann meinen Lieblingswaffenhändler angerufen.
Nicht überraschend, aber ich glaube nicht, dass es stimmt.
Ja, also da über...
Wie darf ich das deuten?
Geht ab wie Rakete, was soll ich sagen?
Das ist die eleganteste Überleitung, die ich seit langer Zeit gehört habe.
Persönlich geht ja Erdäpfel statt Kartoffel sagen.
Ich mach da mal was.
Du willst mit mir boxen?
Entschuldige, ich bin gestern auf deiner Couch geschlafen.
Jetzt muss Schluss sein mit dem Kasperltheater. Servus Thomas. Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, mit Kabarettist Thomas Maurer und mir, Thomas Schick, aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Das ist nicht höflicher, wenn ich dich ansage, wenn du mich schon ansagst. Aber gut.
Mach's einmal.
Und mit Thomas Schick, Mitglied der Chefredaktion der Kleinen Zeitung.
Ja, das ist nicht ganz die Tonfärbung, die ich mit meinem Namen mag, aber egal.
Thomas, kannst du noch ein bisschen tiefer. Thomas Schick.
Es reicht. Wir.
Da kann man Parfum verkaufen damit. Thomas Schick.
Wenn
oder
Sie,
Zigarren.
Ja, endlich einmal. Wir haben über 20 Folgen gebraucht, bis du den Schmäh ablässt. Thomas, kommen wir zu unserem Kerngeschäft dieses Podcasts zurück. Ist dir heute, wir zeichnen am 24. Mai auf, etwas aufgefallen beim Scan der Tageszeitungen?
Nein, ich habe so eilig gehabt, hier zu dir in die Zentrale und das pulsierende Herz der Kleinen Zeitung vorzudringen, dass ich nicht den Überblick über alle Tageszeitungen. Ich vermute, T-Mobile hat ein Sonderangebot oder Lutz.
Weder noch. Es gab etwas ganz Schräges. Zwar keine einzige Zeitung in Österreich hatte heute die Verurteilung der erstmaligen Familienministerin Sophie Kamersin als Aufmacher. Und nachdem ich gestern Blattmacher in der Kleinen Zeitung war, also auch Asche auf mein Haupt, aber ich finde, das holen wir jetzt einmal nach. Denn diese Geschichte, der wir uns jetzt zuwenden, ist weit mehr eine Fußnote in der Innenpolitik. Wie gesagt, die ehemalige Familienministerin Sophie Kamersin ist am Dienstag am Wiener Landesgericht wegen Bestimmung zum wettbewerbsbeschränkenden Absprachen schuldig gesprochen worden. Vom inkriminierten schweren Betrug wurde sie dagegen freigesprochen. Ein Schöffensenat billigte ihr in diesem Punkt nämlich tätige Reue zu. Kamersin wurde zu 15 Monaten bedingter Haft verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Also wirklich tatsächlich sitzen gehen muss die Politikerin nicht. Sie war ja auch bereits in U-Haft.
Ja, also bevor wir uns dann den Details zuwenden, vielleicht ist die Sophie Kamersin sogar ein bisschen enttäuscht, dass sie es nicht auf die Titelseiten geschafft hat. An sich wäre das eine klassische Titelgeschichte, aber außer es ist zu viel los. Und mir ist sofort eingefallen, ich bin einmal in einem Flieger gesessen und ebenfalls in einem Flieger waren Klaus-Maria Brandauer und DJ Ötzi. Und ich mir gedacht, wenn der anstürzt, schaffe ich es gerade einmal auf Seite 3. Also vielleicht geht es der Sophie Kamersin ähnlich. Aber das Urteil ist ja insofern bemerkenswert, also Strafhöhe und so weiter, das scheint innerhalb des Strafrahmens ja relativ sauber zu sein, weil sie zwar unbescholten war, aber den untadeligen Lebenswandel wurde erklärt, kann man jetzt nicht annehmen angesichts der Länge und der Gezieltheit, mit der sie diese Vergehen gesetzt hat. Aber die tätige Reue ist eine interessante Geschichte, weil ja, wir wissen ja, vom Gesetz sind alle gleich, zumindest in der Herrentheorie. Aber wenn du, beim André Heller war es ja ähnlich, wenn du über Medienrecherchen erfährst, dass etwas, was du gemacht hast, auffliegt, hast du die Chance offenbar, die tätige Reue auszuüben, bevor die Staatsanwaltschaft einen Akt anlegt. Es scheint da um dieses Zeitfenster von ein paar Tagen zu gehen.
Genau.
Und diese Möglichkeit hast du ja praktisch nur, wenn du eine Person des öffentlichen Lebens ist, also bist. Also, weil wenn du, weiß ich nicht, der Versuchung nachgegeben hast und irgendwie in der Firma in die Kasse gegriffen hast und das Geld schon ausgeben, dann, und die, erstens wirst du es von der Polizei oder von der Staatsanwaltschaft erfahren, dass man dir draufgekommen ist. Und zweitens hast du das Geld wahrscheinlich gar nicht mehr, sogar wenn, bizarrerweise, ich weiß nicht, ein Österreich-Lesereporter ein Foto von dir mit dem Handy gemacht hat, wirst du die Möglichkeit nicht haben, den Schaden wieder gut zu machen. Also das ist schon, finde ich, eine juristische Grauzone. Ich weiß es nicht, ob die Staatsanwaltschaft das beruft, aber man findet, man sollte sich das ein bisschen genauer anschauen, weil ganz fair und sauber erscheint es nicht. Also wenn ich in der Bank einen Überfall begehe und sehe, oje, draußen steht schon ein Polizeiauto mit Auftraten Christbaum und Lalü, umdrehe und dem Bankbeamten, hat man früher gesagt, oder Bankbeamter, also der Kassa-Schalterkraft, das Geld zurückgibt, ist die Frage, ob das auch tätige Reue wäre.
Es wäre jedenfalls ein Strafmilderungsgrund, würde ich sagen.
Es ist auf jeden Fall besser als,
als einer
Waffe das Feuer zu eröffnen und zu versuchen,
ja, definitiv,
mit einem dann, Roller, den ich noch dazu am Kind weggenommen habe, zu entkommen. Ja,
ja, also da steigern wir uns überhaupt ins Unermessliche im Strafrahmen. Aber tatsächlich dieses Beispiel des Lesereporters, ich meine, vielleicht ist jetzt das Medium Österreich nicht unbedingt das geeignetste, um da darauf zu verweisen, dass...
Das wäre sogar eine Meldung in Österreich, würde wahrscheinlich sogar die Staatsanwaltschaft davon überzeugen, dass da nichts dran ist.
Ja, umgekehrt könnte man natürlich sagen, würde Hans und Wurst irgendwie so einer Tat öffentlich bezichtigt werden, wäre das ein Eingriff in die höchstpersönliche Freiheit. Also du hättest da ein Überschreiten von medienrechtlichen Grundsätzen
und Gesetzen. Soll ja aber schon passiert sein.
Eben, deswegen habe ich ja gesagt, Österreich ist ein schlechtes Beispiel. Im konkreten Fall, damit wir es jetzt noch ein bisschen versachlichen vielleicht, hat ORF-Journalist und Moderator Martin Thür darüber berichtet und ihm ist es jetzt quasi von Ecke Sophie Kammersin zu verdanken, dass er so ausführlich in der ZIP darüber berichtet hat, dass sie gemerkt hat, eieiei, da kommt was kommen. Deswegen hat sie das Geld, das sie zu viel eingenommen hat, zurückgezahlt und konnte jetzt eben so diesen relativ milden Strafmaß ausfassen. Zum Thema Geld finde ich auch hier noch was Bemerkenswertes. Mir war bis zum Beginn des Prozesses eigentlich relativ wurscht, ob Sophie Kammersin vermögend oder sehr vermögend ist. Bin mal irgendwie davon ausgegangen, sie war eine erfolgreiche Unternehmerin.
Sie hat bis ins reife Alter ein bisschen die Aura einer höheren Tochter behalten, ja.
Ja, ich hätte es einfach gesagt, sie kommt aus gutem Hause und da, ja, wird so auch schon sagen, da wird was vorhanden gewesen sein. Aber plötzlich dann, als sie vor Gericht ihre Vermögensverhältnisse nicht darlegen wollte, hat er so national ein Barbara Streisand-Effekt, ja, eingesetzt. Also für jene, die sich mit dem Dings noch nicht beschäftigt haben, hat sie jetzt nichts mit dem Film Jentl oder so zu tun. Ja. Barbara Streisand hat mal dagegen geklagt, dass in einem Bildband ein Bild ihres Hauses irgendwo an einer schönen US-Westküste erschienen ist, weil dann könnte ja jeder sehen, wo sie lebt. Bis zu jedem Zeitpunkt war allerdings jedem Menschen völlig unbekannt und wahrscheinlich auch wurscht, wo Barbara Streisand lebt, weil sie da nicht mehr so der Top-Megastar war. Plötzlich haben sie alle dafür interessiert und plötzlich auch in Österreich wollten die Leute wissen, Moment, Sophie Kammersin, gibt es da ein Vermögen oder nicht?
Ja, und das ist gar nicht einmal so schlecht. Ja?
Genau, der Rechnungshof hat es dargelegt.
Also es gibt Reichere im ÖVP-Umfeld, aber finanziell würde ich jederzeit tauschen.
Ja, also du meinst eine von den zwei Wohnungen am Mondsee oder eine der zwei Wohnungen in Wien oder die Unternehmensanteile und die 1 Million Barvermögen, die dann noch laut Rechnungshof
da haben? Das mit den Wohnungen, das da wohnst du ja gar nicht. Ne? Also du bist ja dann praktisch rund um die Uhr damit beschäftigt, deine Wohnungen zu bewohnen. Also da würde ich vielleicht verkaufen oder einem guten Zweck zur Verfügung stellen oder man weiß es nicht. Vermieten oder vielleicht, wenn es eine Immobilie ist, wo sich viele Gesinnungsgenossen der Frau Kammersin befinden, vielleicht der das als Flüchtlingsunterkunft freigeben.
Ja, bei uns in Kärnten.
Jetzt kommt zwar ein Blog mit Gemeindepolitik, aber ich sage Ihnen, bleiben Sie dran, Sie sollten sich diesen Blog gönnen, denn auch wenn man nicht am Fuße des Wörthersees lebt, ist es recht interessant, was sich da zugetragen hat. Der Klagenfurter Vizebürgermeister Alois Dolina, er ist Politiker des Team Kärnten, was das ist, werden wir später vielleicht noch erklären, hat Viktor Orban getroffen. Das wäre jetzt grundsätzlich schon mal schräg, dass ein Ministerpräsident eines souveränen EU-Staats den zweiten Vizebürgermeister einer Stadt mit rund 100.000 Einwohnern trifft. Aber das Treffen war rein privater Natur, wie dieser Herr Dolina erklärte. Und das macht die Sache jetzt irgendwie schon bemerkenswert, dass man einfach so mal privat Viktor Orban trifft.
Ja, also vielleicht haben sie gemeinsame Hobbys, Menschenhändler freilassen, ja, aber ich glaube nicht, dass der Klagenfurter Vizebürgermeister Menschenhändler in seinem Gewahrsam hat. Also muss es was anderes sein. Also vielleicht haben sie sich über Minderheitenpolitik unterhalten, oder aber privat. Ja. Also es ist durchaus faszinierend, so wie ja auch das Team Kärnten an und für sich eine wirklich faszinierende politische Entität ist.
Ja, für alle jene, die das Team Kärnten aus ihrem Bewusstsein bisweilen verdrängen konnten oder aus ihrer Wahrnehmung verdrängen konnten, früher mal hieß das ganze Ding Team Stronach, auch wenn der Parteichef Gerhard Köfer das nicht unbedingt gern hört. Er hat mir mal erklärt, das ist übrigens so wie bei Puntigammer Sturm Graz, Stronach war nur das Puntigammer.
Also das ohne dem es nicht gegangen.
Ja, ja, lustig sind wir miteinander und so. Also Puntigammer halt, wie gesagt. Ich hoffe, wir sollten nicht ein drittes Mal sagen, sonst müssen wir vielleicht uns noch irgendwie für Werbeeinschaltungen rechtfertigen. Egal. Besonderheit ist nachher, dass es in Klagenfurt das Team Kärnten dann auch noch ein Reißverschlusssystem mit ehemaligen FPÖ, PCDÖ-Politikern hat. Also da kommt dann schon ein ganz interessantes Konglomerat zusammen, wo man sagen muss, ja, vielleicht ist der Schritt zu Viktor Orban doch etwas ideologisch kürzer, als man von außen meinen würde.
Ja, also ich habe jetzt lang versucht, den Begriff Ab- und Hodern zu unterdrücken, aber es ist einmal doch rausgeschlupft.
Und weil es in Kärnten gerade so lustig ist, kommen wir noch auf eine zweite Begebenheit, die sich jetzt in Kärnten zugetragen hat. Stadt Klagenfurt kennen wir schon aus dem letzten Beitrag recht gut und das Land Kärnten haben wieder die Mehrheit am Klagenfurter Flughafen übernommen. Im Zuge einer Kapitalerhöhung haben die beiden jetzt eben sozusagen wieder die Verfügungsgewalt. Jetzt wird auch noch eine Call-Option gezogen und man kauft die privatisierten Anteile am Flughafen vom Immobilienentwickler Lilyhild zurück. Der Grund, die Zahl von 100.000 Gästen bzw. Passagieren pro Jahr wurde nicht erreicht und der Flughafen in den letzten Jahren nicht entwickelt. Und mir ist da eine sehr interessante Schlagzeile reinkommen, wo ich mir gedacht habe, über Sprachbilder müssen wir noch einmal ein bisschen intensiver reden. Wir ziehen die Reißleine, erklärten Landeshauptmann Peter Kaiser und sein Vize Martin Gruber. Dieses Sprachbild, man zieht die Reißleine, das macht man, wenn man aus
wenn
dem
man
Flugzeug...
Wenn man keinen Flughafen hat normalerweise.
Ja, ja, wenn man aus dem Flugzeug springt, wie ist das Zeug, Fallschirm also, hinter
vielleicht
sich hat.
War das bisher die bevorzugte Anreiseoption, dass du, weiß ich nicht, am Flug irgendwie Frankfurt, Budapest oder so nimmst und dann einfach über Klagenfurt das Bordpersonal bietet, die Tür zu öffnen und schaust, dass du eine Ziellandung am Lindwurm machst. Aber ja, es ist, an und für sich ist ja wirklich ein Flughafen, gerade in Zeiten des Klimawandels, eine echte Zukunftsinvestition. In Frankreich ist es gerade das Verbot für Kurzstreckenflüge, wo es eine Zugverbindung unter 2,5 Stunden gibt, offiziell geworden. Ja, wenn einmal die Tunnels fertig sind, ist dann Wien, Klagenfurt vielleicht, also vielleicht kann man mit der ÖBB reden, dass es dann 2,31 dauert, damit der jetzt eben neu erworbene Flughafen in Betrieb bleiben kann. Und ja, aber es ist jetzt natürlich, ohne Klagenfurt schmälern zu wollen, es ist, glaube ich, keine internationale Destination. Und wie man da, also die 100.000, ich meine, wie gesagt, dass man das investiert, damit 100.000 Leute mindestens fliegen, ist vielleicht nicht das Zukunftsgerichteste. Aber wenn man das Ding schon hat, könnte man vielleicht einfach, ich glaube, da gibt es immer noch so ganz eine kleine Zuschauertribüne sogar von früher, dass man sieht, wie die Flieger starten und landen. Oder gibt es die nicht mehr?
Es gibt eine Terrasse, von der man runterschauen
genau,
kann.
Genau,
ja.
Und das würde doch eigentlich infrastrukturell sich anbieten, dass man dann im Sommer dort Hartplatz-Tennis ausrichtet, wenn gerade kein Flieger ist.
Ja, klar.
Also so, es gibt ja so Nebenbahnstrecken, wo du auf die Gleis relativ lang picknicken kannst, bevor dann wieder ein Zug kommt. Ein kleiner Nachtrag noch zum Thema Kärnten. Ich habe zwei Meldungen am gleichen Tag gelesen, nämlich A, 50% der Kärntner Tierarten sind vom Aussterben bedroht und B, im Villacher Magistrat sind jetzt alle per Du und lassen die Titel auch weg. Also man kann sagen, insgesamt eine ausgeglichene Woche für Kärnten.
Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein.
Die Wirtschaftskammer spricht sich gegen eine vegane Kochlehre aus. Was sollen die Leute da 3 Jahre lernen, sagt der oberste Gastronomievertreter Mario Bulker. Siegfried Kröpfel, veganer Haubenkoch, hält dagegen. Das Wissen der Kammer über pflanzliche Alternativen hört bei Salat und Kartoffeln auf. Ich persönlich tät ja Erdäpfel statt Kartoffel sagen, aber gut, das ist jetzt ein bisschen biased. Wie siehst du das als doch sehr erfahrener Hobbykoch?
Naja, also ich glaube da, das ist einmal nicht grundsätzlich falsch, die Einschätzung.
Von welchen? Das waren ja schon zwei unterschiedliche Positionen.
Dass wir auch, insofern vielleicht ist es sogar eine gute Kammervertretung, große Teile der österreichischen Gastronomie natürlich Gemüse mit einer gewissen Ratlosigkeit behandeln und vorwiegend in Form von Pommes frites versuchen zu tischen und das und den gefürchteten gemischten Salat. Wobei interessanterweise die Ausbildung zum Gastronomie, Systemgastronomie-Koch, die ist von der Wirtschaftskammer abgesegnet worden. Also dass du lernst, wie man tiefgekühlte Burgerlaberln auf eine heiße Platte legt, das ist eine seriöse Ausbildung. Und tatsächlich ist es so, also denkt man mal, tendenziell wird es wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen mehr in Richtung ein bisschen weniger Fleisch gehen. Und auch als Koch kann ich sagen, es ist deutlich schwieriger, ein wirklich gutes vegetarisches Gericht zuzubereiten, mit wenigen Ausnahmen, als ein Steak zu braten oder ein Schnitzel in die Fritteuse gleiten zu lassen. Zumal da ja... Und viele, viele Dinge sind ja aus der Spitzengastronomie dann im Laufe der letzten Jahrzehnte wieder in die normale Gastro zurückgewandert. Zum Beispiel war ja die Innereienküche praktisch ausgestorben, weil es viel Arbeit macht in der österreichischen Gastronomie.
Und das schmeckt auch nicht. Und das schmeckt auch einfach nicht.
Geh, ich mache da mal was. Ich habe schon einige bekehrt. Nächster Podcast aus meiner Küche. Und das ist eigentlich von Spitzengastronomen wie dem Gera oder dem Betz hochgehalten worden und mittlerweile, zumindest in Wien, das kann ich am besten beobachten, in einem normalen Beisel wieder normal. Und wir verlassen ein bisschen das Thema Vegetarismus, aber es ist ein ähnlicher Fall. Wir haben 5, 6, 7 Köche gleichlautend fast gesagt, eigentlich müsste das Special viel teurer sein wie Steak, weil für Special brauche ich einen Koch, der Stunden steht, und für Steak kann ich einen Ofen dressieren, eigentlich. Und ähnlich verhält es sich mit gehaltvolleren vegetarischen oder veganen Dingen, weil der Pfiff sehr häufig wirklich aus ausgefuchsten Kochtechniken kommt, dass du Dinge fermentierst, die du erst Wochen, Monate später verwendest. Ich habe einmal eine Reportage gemacht auf dem Tian. Das ist ein, ich glaube, 2 Michelin-Sterne und 4 Hauben vegetarisches Restaurant in Wien. Und da gab es ein Dessert, das ich halt so einmal so mitmachen durfte, wenn wir das bei den Reportagen immer tun. Und das Rezept habe ich dann ausschließlich online für wirklich Interessierte aufgestellt, weil das hat 3 A4 Seiten umfasst und hätte, wenn du alles zu Hause machen willst, musst, glaube ich, ungefähr ein halbes Jahr vorher anfangen, damit du gewisse Dinge fermentiert hast und fertig hast, damit sie dann zum Einsatz kommen. Das heißt, anspruchsvoll vegetarisch kochen ist ein relativ neues Feld, wo es noch viel zu entdecken gibt, man einiges schon weiß. Gemüseküche ist in der Spitzengastronomie eben derzeit auch fast das führende Thema. Und meistens gibt es bei Riesenmenüs nur mehr einen verschämten Fleischgang, wo das Fleisch eher die Beilag ist, was ja ist, wo man hin sollte. Aber gut, ich bin ja auch nicht Wirtschaftskammerobmann und von daher kenne ich mich auch nicht aus.
Genau. Link zum Weltfleischerschöpfungstag hängen wir Ihnen rein. Sehr interessante Daten, die dazu noch geliefert wurden, was man insgesamt schon einfach sich und
der ist jetzt der Erde, hast du vorher gesagt?
Der ist heute und morgen, je nachdem, wann Sie es hören.
Und du hast vorher das schöne Bild gebraucht, das kannst du gerne nochmal sagen, das hat mir gut gefallen.
Ja, als ich das Wort das erste Mal gehört habe, Weltfleischerschöpfungstag, man isst da Bistecca Fiorentina und das einfach miert hinterher.
Ja, wenn nur mehr schlafen und dann grab.
Ja, aber du hast schon die Lorbeeren weitergereicht an einen Mann, dem wir uns auch noch ganz kurz widmen sollten. Er ist seit 5 Jahren im Amt und ja, ist mittlerweile schon irgendwie ein Monument in Österreich geworden. Harald Mahrer steht an der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich, wie gesagt, seit 5 Jahren. Wahrscheinlich bist du auch irgendwie Kammermitglied, oder? Als freischaffender Künstler?
Nein, das ist irgendwie, ich bin ja EPU.
Ich habe es nicht erfasst.
Aber wir haben es irgendwie, und da sind sie nicht so interessiert offenbar. Oder vielleicht bin ich ein illegales U-Boot und habe mich jetzt geoutet, aber ich habe zumindest keine Post von der WKO und ich glaube, sie kriegen auch kein Geld von mir, worüber ich noch froher bin, wie dass ich keine Post kriege.
Harald Mahrer wenden wir uns dann zum 10-jährigen Jubiläum zu, oder?
Ja, Harald Mahrer hat auch wieder mit einem brillanten Welterklärungsmanöver aufgezeigt, nämlich das mit der Inflation. Ja, viele haben sich den Kopf zerbrochen, wo kommt die her, wie kriegt man sie weg? Und er weiß es jetzt, nämlich das ist eine Greenflation, also dieses depperte alternative Energiezeugs. Das kostet so viel Geld, da geht so viel Geld in die Wirtschaft, dann schwimmt das Geld warum man dumm und wird weniger wert. Also es liegt nicht am Ukraine-Krieg oder an ähnlichen Dingen oder an der Taktik der Regierung, einfach einen Geldspeicher zu sprengen und dann zu schauen, wie sich die Scheine langsam über Österreich absetzen, sondern es ist diese depperte Umwelt. Ne? Und nachdem ja der Herr Mara auch mit der Aufgeregtheit eines Ballbuben bei einem WM-Finale den Herrn Putin mehrfach besucht hat, kann man und eigentlich schon immer dafür war, also nein, das Gas, das hat ja funktioniert, gehst zum Gasherd, macht wupp und dann wird die Suppe heiß, warum soll man da was ändern? Nein, also ich glaube, da sieht er nicht so viel Anlass dafür. Und ich sage mal, in einer Netflix-Serie wäre der Harald Mara wahrscheinlich ein russisches Asset, aber würde von jemand deutlich charismatischerem dargestellt werden.
Und jetzt kommt die Werbung.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann können Sie ihn auch bewerten oder Kommentare wie diesen da lassen. Ich habe mir den Abend noch mit den letzten beiden Folgen Maurer und Schick versüßt und dann meinen Lieblingswaffenhändler angerufen.
Wie darf ich das deuten?
Ich weiß nicht, ich habe mir nicht getraut nachzufragen. Ich war etwas irritiert.
Also entweder ist es ein schiefgegangener Witz oder eine Drohung, aber schauen wir mal.
Ja, im Zweifelsfall ist es ein Witz. Falls nicht, dann bin ich demnächst vielleicht oder auch du Gegenstand unseres True Crime Podcasts Delikt.
Das ist die eleganteste Überleitung, die ich seit langer Zeit gehört habe.
Ja, geht ab wie Rakete, was soll ich sagen? Also, eigentlich wollte ich jetzt eine Werbung für unsere Crime Night machen, wo wir unseren True Crime Podcast Delikt am 22. Juni im Planetarium Klagenfurt aufzeichnen werden. Den Link zur Anmeldung stelle ich Ihnen in die Shownotes, sowie alle Infos über die Fälle, die wir da besprechen werden.
Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch?
Naja, der Rubrikentitel gibt jetzt eigentlich vor, worüber wir reden werden. Die SPÖ, sie lässt uns nicht los.
Man kommt der SPÖ nicht aus, obwohl sie jetzt wirklich hart daran gearbeitet hat, sich zu einem weniger wichtigen Faktor in der österreichischen Innenpolitik zu machen.
Ja, ich habe mir gedacht, überlegen wir uns mal einen neuen Zugang, um das Thema anzufliegen. Spielen wir beide jetzt einfach mal, wer hat's gesagt? Jetzt muss Schluss sein mit dem Kasperltheater. Wer hat's gesagt?
Kasperltheater klingt nach Max Lercher.
Nah dran, vielleicht hat es Max Lercher geschrieben, ausgesprochen hat es Hans-Peter Doskozil in der ZIP vom 23.
Nein, ich glaube, was der Doskozil ausspricht, schreibt meistens der Rolli Fürst. Aber wurscht.
Ja.
Außer er spricht einfach was aus und alle denken sich, was hat er jetzt schon wieder gesagt?
Okay, zweite Runde. Wer hat's gesagt? Natürlich würde ich als Zweitplatzierter eine Niederlage akzeptieren.
Ob das nicht der Dosko war?
Vielleicht auch. Gesagt hat's allerdings auch Andreas Babler am 24.05. im Ö1 Morgenjournal.
Ja, wobei er von Haus aus gesagt hat, wenn es keine klare mehr, also er hat immer von einer Mehrheit von über 50% gesprochen. Das muss man dazu seiner Rechtfertigung. Vielleicht, also er hat das immer betont, ob das jetzt statutenkonform ist oder nicht, aber er ist, was gar nicht so ein bizarrer Gedanke ist, schon davon ausgegangen, dass du, um eine Partei zu einen, was ja jetzt offenbar die Aufgabe ist, ein bisschen über 50% nachweislich haben solltest.
Ja, das könnte jetzt tatsächlich am 3. Juni passieren, denn es gibt nur zwei Kandidaten und falls nicht irgendwie alles schief läuft und die...
Exakt 50-50 auszukommen.
Ja, genau.
Das wäre nach dem bisherigen Verlauf aber eigentlich das wahrscheinlichste Szenario.
Ja, ich habe mir auch schon Gedanken...
Und dann werfen sie eine Münze und sie bleibt auf der Kante stehen.
Ja, ich habe mir nämlich auch schon Gedanken gemacht, wie könnte man dieses ganze Drama noch in eine dritte Staffel bringen, aber es kann nur so mit einem Gleichstand am Parteitag enden, oder?
Ja, und der Münze, die dann auf der schmalen Seite, auf der Schmalseite zu stehen kommt.
Ich ja.
Und dann haben wir ein Triumvirat, wobei das ja an sich angedacht ist, wir sind ja alle aufgefordert, sich dann zu versöhnen und im Team zu arbeiten, wobei denke mal, ausweislich seines bisherigen politischen Wirkens, wenn du mit dem Hans-Peter Doskozil in ein Team gehst, würde ich mir als erstes kugelsichere Westen kaufen und einen Vorkoster einstellen.
Du, ich kann nichts dazu sagen.
Was ich bemerkenswert fand, und ich weiß nicht, ob ich es überinterpretiere, aber ich habe den Max Lercher dann auch in der ZIP erklären gehört, dass jetzt da Ruhe ist und Dosko hat 34% und alles, wenn die Goschen halten.
Ja, und für alle jene, die jetzt Max Lercher nicht vor sich haben, dass der Mann mit den hintergegelten Haaren und dem sehr schönen Bart.
Darauf wollte ich nicht zu sprechen kommen, weil auch der Herr Doskozil hat einen unglaublich akkurat ausrasierten Bart, ne? Also der ist in einem ziemlich exakten Halbkreis die Backen hinuntergezogen und der untere Teil ist dann natürlich zum Godakaschieren gedacht, aber beide haben sehr stark gegelte, zurückgekämmte Haare. Beide sind offensichtlich jeweils Minuten vor den jeweiligen Fotos noch beim Friseur gewesen und diese Art ultrapräzise ausrasierten Bart, wie ihn auch Max Lercher trägt, ich kenne das bisher, in Wien ist das, also das machen eher die türkischen Friseure.
Syrischen auch, die syrischen sind also ganz stark im Business.
Ja. Aber ich bin einmal nachlässig zu einem türkischen Coiffeur gegangen und habe irgendwie die Augen zugehabt, weil er miert war und habe gesagt, ja, das soll ich machen. Und dann hat er gesagt, mach mal Augenbrauen. Und ich habe gesagt, ja, mach du. Und dann hatte ich einen rasierten Scheitel und halbmondförmige dünne Augenbrauen wie Leslie Caron. Der Robert Balfour hat dann gesagt, ich schaue aus wie die Bauchrednerpuppe eines Las Vegas-Künstlers. Und er hat recht gehabt. Aber immerhin, die Augenbrauen sind männlich markant. Aber vielleicht ist es ein Signal an die türkische Community oder an die Leute aus dem arabischen Raum, die es irgendwie doch zu einer Staatsbürgerschaft gebracht haben. Oder auch nicht, vielleicht gefällt einer das einfach.
Ja, wir probieren gerade in unserer Innenpolitikredaktion aufzudröseln, wo die 600 Delegierten jetzt wem zuzurechnen sind. Danke für diese Erklärung, wo man die migrantische Community zurechnen wird müssen.
Ja, ich meine, Andy Pablo hat ja doch mehr den Style, Entschuldige, ich bin gestern auf deiner Couch hergeschlafen. Auch da tun sich wirklich, da sieht man, da kann man die Unterschiede schon ein bisschen herausarbeiten im Zugang.
Ja, falls Sie es etwas hochpolitischer haben wollen, ich hänge Ihnen einen Link zu einem sehr interessanten und lesenswerten Artikel von meinem Kollegen Ernst Zittinger in die Shownotes.
Denk doch einer an die Kinder.
Es wird warm draußen, also reden wir über den Wintersport. Greenpeace wirft dem internationalen Skiverband FIS Greenwashing vor. Berechnungen über den CO2-Verbrauch können nicht stimmen, argumentiert Greenpeace. Alleine 4 Rennen und die Flüge würden 85% der angegebenen Emissionen ausmachen. Das geht sich also nicht aus, wenn man 30 weitere Weltcup-Events hat plus über 300 kontinentale Veranstaltungen. Ist jetzt irgendwie empörend, aber gleichzeitig nicht wirklich überraschend, oder?
Gleichzeitig ist es jetzt nah. Also ich habe auch schon Bilder gesehen, wo Donald Trump eine Maschinenpistole abfeuernd auf einem Dinosaurier reitet und haben auch gedacht, das ist nicht überraschend, aber ich glaube nicht, dass es stimmt und ich glaube, so ähnlich ist die Klimaneutralität des österreichischen Skiverbands zu sehen. Also es ist jetzt keine schockierende Nachricht, aber außer man denkt länger darüber nach, dann ist es vielleicht ein bisschen schockierend. Aber Greenwashing ist, glaube ich, der falsche Begriff, weil wenn wir uns an den Winter erinnern, wo dann die Hänge eher white gewascht worden sind, also zumindest auf Autobahnbreite, kommen wir, glaube ich, schon näher hin. Ja, also vielleicht wäre es energietechnisch irgendwann günstiger, wenn man für den Wintersport das gesamte an den europäischen Hafen beschlagnahmte Kokain fein pulverisiert und in aufschiebt. Da müsste man zumindest die Kühlmaschinen nicht, wobei das schmützt dann nicht, sondern kommt vielleicht anders weg. Ich ziehe den Vorschlag zurück.
Gut, ich habe eigentlich erwartet, dass der Schwenk jetzt nur irgendwie in Richtung Kitzbühel geht.
Aber ja, ich hab keine Namen genannt.
Gut, in In diesem Sinne sagen wir ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Freuen Sie sich schon auf die kommende Woche, wenn Maurer und Schick wieder da sind, denn da ist am Erscheinungstag der Jahrestag bzw. der Namenstag von Jeanne d'Arc. Da werden wir uns dazu auch noch ein bisschen damit beschäftigen und ich glaube, es gibt ja noch ein paar andere weiße Ritter, die uns da beschäftigen werden.
Na, schauen wir. Und genau, ehe ich es vergesse, unsere mittlerweile gute Tradition gewordene Abmoderation.
Tschüss und schleicht!